Hier ist
Schachgeflüster.
Hallo liebe Schachgeflüster-Podcast-Hörer, mein Name ist Jonathan Karlstedt, ich bin internationaler Meister im Schach. Gemeinsam mit Sven und Marina Noppes bin ich Inhaber der Chess Tigers. Während der Pandemie ist bei uns die Idee entstanden, einen richtig guten und übersichtlichen Online-Shop aufzubauen. Das haben wir mit dem Chess Tigers Shop gemacht. Es gibt mehr als 2000 Produkte von Schachbüchern über Schachbretter, Figuren und jede Menge Zubehör. Wir haben auch eine besondere Kategorie mit Empfehlungen von The Big Greek. Natürlich beraten wir unsere Kunden bei Fragen gerne. Ihr erreicht uns unter shop.chess-tigers.de. Außerdem betreiben wir in Berlin-Charlottenburg einen Schachladen, in dem ihr uns auch vor Ort besuchen könnt. Und nun viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 270. Folge von Schachgeflüster. Ja, am 27. Februar 25 verstarb Boris Spassky, der 10. Weltmeister, den alle natürlich kennen durch sein Match des Jahrhunderts 1972 gegen Fischer. Damals habe ich einen Hinweis erhalten von einem Schachfreund: Michael, interviewe doch mal den Uli Gass, denn der hat des Öfteren mit Boris Spassky Tennis gespielt. Ja, und so hat sich das jetzt ergeben, dass wir hier heute zusammen sind, und inmitten der Korrespondenz ist es dann auch noch passiert, dass Vlastimil Hort gestorben ist am 12. Mai, den viele aus der WDR-Sendung Schach der Großmeister mit Helmut Pfleger kennen. Ja, und auch mit Vlastimil Hort war er befreundet, und so hat er, Ulrich Gass, einen schönen Artikel für die Chess Tigers über die Beerdigung von Vlastimil Hort veröffentlicht. Ja, aber es gibt noch ganz viele andere Geschichten. Unter anderem ist er einer der ersten Interviewgäste in diesem Podcast, die eine eigene Schacheröffnung, ich wollte es heute mal frei machen, aber es ist nichts geworden, der eine eigene Schacheröffnung nach sich benannt hat, nämlich das Busch-Gass-Gambit. Ja, erstmal herzlich willkommen hier im Podcast, Ulrich Gass, hallo.
Hallo, Herr Busse, danke für die freundliche Einladung.
Ja, ich bin schon ganz gespannt. Also vor allem müssen wir das jetzt mal anfangs doch gerne das mit dem Busch-Gass-Gambit klären. Also das ist ja wirklich eine Seltenheit, dass man eine Eröffnung nach sich benannt bekommt. Ja, ist auch eine persönliche Ehre sowas, oder?
Ja, davon bin ich selbst überrascht worden. Ich bin ja eigentlich mehr ein Freizeitspieler immer gewesen oder ein Kaffeehausspieler, und das passt auch zu diesem Busch-Gass-Gambit. Das wurde mir von einem Journalisten eröffnet, dass dies von einem Herrn Busch irgendwann um 1900 irgendwas gespielt worden sein soll. Der hat es aber meines Erachtens schwach gespielt, und ich habe diese Variante wohl etwas verfeinert, halte es aber nach wie vor für unseriös. Ich habe es in einigen Turnierpartien zwar gespielt, auch Partien damit gewonnen, aber am meisten erfolgreich war ich damit in Blitzpartien, weil dafür hatte ich es eigentlich auch erfunden, weil das eben den Gegner schon vom zweiten Zug an zum Nachdenken zwingt und völlig ungewöhnliche Stellungsbilder gibt mit zahlreichen Fallen. Und da wären wir wieder beim Kaffeehausspieler. Ich nehme an, dass ein Herr Carlsen oder ein Herrn Kramnik diesen Bauern, den ich da so früh opfere mit Schwarz, einfach abklammern und gar nichts machen und eben mich im Endspiel zermattern. Und so habe ich aber doch die Gelegenheit beim Blitz, weil die meisten Leute überrascht sind, zumindest etwas Zeit zu gewinnen, ja, und dann auch einige taktische Feinheiten zu applizieren.
Ja, dann lüften wir mal das Geheimnis. Also für die Zugfolge jetzt nachvollziehbarerweise nicht kennen. Also es ist ein Gambit mit Schwarz schon im zweiten Zug, also E4, E5, ja. Dann zweitens Springer F3. Und dann statt den
Läufer C5,
statt den Bauern auf E5 zu verteidigen. Warum sollte man so früh schon einen Bauern herschenken?
Ja gut, das ist einfach nur brutale Entwicklung. Und zwar der normale Zug ist natürlich Springer schlägt E5. Man sollte ja dieses Geschenk da erstmal annehmen. Obwohl im Blitz stocken schon manche Leute denken, ach, vielleicht droht da gleich was auf F2, dass er den Springer wieder zurückgewinnt. Das ist natürlich alles Quatsch. Also Springer E5 ist natürlich richtig. Und dann kommt Springer C6. Und das ist jetzt ein interessanter Zug. Die meisten Leute nehmen ihn, also zu 90% wird er rausgenommen. Also Springer E5 schlägt Springer C6 und dann kommt eben DC6. Und da ist es jetzt im Blitz schon oft passiert, dass die Leute automatisch D4 spielen, wo dann natürlich der Läufer auf C5 sofort auf D4 schlägt und Läufer F2 droht mit Damengewinn. Ja. Also von daher ist diese Öffnung schon mal interessant. Und dann der häufigste Zug ist dann Läufer C4, was eben auch schon schlecht ist, weil dann geht schon Läufer F2, nebst Dame D4 und man gewinnt den Läufer mit schon besserer Stellung für Schwarz zurück. Also das sind die ersten Kleinfallen sozusagen, ja. Und dann gibt es noch andere Leute, die spielen erstmal ganz solide Läufer E2 zum Beispiel. Gut, dann kann ich natürlich Dame D4 spielen und der Bauer auf E4, den kann ich problemlos nehmen, weil der Läufer E2 versteckt ja nach der Rochade den Turm erstmal. Also der droht mir auch auf der offenen E-Linie nicht. Also es gibt einige Züge, wo man relativ rasch Ausgleich hat oder sogar Vorteil.
Also es schreit auf jeden Fall mal nach einem YouTube-Video oder sowas.
Natürlich, das kann man sicherlich mal. Es gab auch mal in dieser Schachzeitung, die ich verfolgt habe in Tübingen, das war der Schlenker, Rainer Schlenker, der hatte mal diesen Randspringer gehabt. Der hatte diese merkwürdigen Eröffnungen, der hieß immer, ja, die Schachzeitung nicht für jeden Schachfreund, aber er hatte ganz krumme Eröffnungen und da war ich natürlich ein gefundenes Fressen für ihn. Der hatte mal eine längere Abhandlung drüber gebracht mit einigen Fallen.
Okay, also als kleine Inspiration für alle Freunde des gepflegten Gambits. Sie haben vorher gesagt Kaffeehausspieler, aber der Kaffeehausspieler hat es ja immerhin bis zur Bundesliga geschafft, ne?
Ja, das war auch mehr oder minder Zufall. Also ich habe relativ spät Schach angefangen, weil ich ein Sportfan war. Ich habe in der ersten Amateurliga Fußball gespielt, schon mit 17 Jahren. Und dann davor war ich Leichtathlet, dadurch hat man mich auch zum Fußball entdeckt, weil ich schneller laufen konnte als die anderen und einen linken Fuß hatte, das war auch noch wichtig. Und dann hat man mich eben einfach beim Fußball und Leichtathletik erstmal verschlissen. Und dann bin ich ganz spät zum Schach gekommen. Ich glaube, erst mit 16 oder 17 Schach gelernt. Ein Onkel von mir, der war deutscher Jugendmeister mal gewesen, der hat es meinem Bruder beigebracht. Und ich hatte an sich gar kein Interesse im Schach, auch gar keine Zeit. Aber dann kam es zu einem langweiligen Urlaub, verregnet in Mallorca, und da hat mir mein kleiner Bruder Schach beigebracht.
Der kleine Bruder?
Der kleine Bruder auch noch, ja. Und da habe ich doch relativ schnell Talent gezeigt, vor allem in taktischer Hinsicht. Hat auch ein Schachbuch geschenkt bekommen, Eröffnungsfallen am Schachbrett, da habe ich mich gierig drauf gestützt.
Ja.
Und das hat auch meinen Stil etwas geprägt. Und des Weiteren hatte ich noch ein schlaues Buch von Euwe damals, Positionsspiel und so weiter. Und das habe ich halt ein bisschen rumgeblättert. Und da bin ich doch überraschend schnell, bin ich bei der württembergischen Jugendmeisterschaft recht schnell nach vorne gelandet. Ich bin schon Zweiter geworden und habe dann Bezirksturniere gespielt und habe dann Blut geleckt sozusagen. Ja. Und dann habe ich während des Studiums, ich musste das Fußball dann aufhören wegen des Studiums, und dann habe ich während des Studiums eben, wie üblich eben, Schach studiert und Jura gespielt. Ja. Da hat man sich sehr damit beschäftigt.
Ja.
Und da bin ich auch relativ gut dann gelandet. Ich war mal bei der Württembergischen Meisterschaft, war ich mal geteilter Erster geworden und habe viele internationale Turniere gespielt, also auch in Hastings. Und da gab es ja viele Open, bevor die Russen alle kamen, bevor der eiserne Vorhang fiel, war es ja noch relativ leicht. Also ich habe diverse Open auch gewonnen, also auch starke Open. Aber damals war es eben noch, ja, war es noch möglich. Und als dann die Öffnung des Ostens immer mehr stattfand und immer mehr starke Spieler aus dem Osten kamen, da hat man gemerkt, dass man eigentlich gar keine Ahnung vom Schach hat, weil die waren alle Ausgebildete von diesen Kotow und Svetin, und die hatten ja einfach Schach gelernt von der Grundschule auf. Und da habe ich dann schnell gemerkt, dass ich da nicht mehr dagegen ankomme, und habe dann mehr noch so Hobbyturniere gespielt, also wo ich dann die Familie integrieren konnte, dass ich so in schönen Plätzen eben versucht habe, Turniere zu spielen.
Ja. Ja, wie war die Bundesliga damals? Also waren das dieselben Vereine oder ist es heute ganz anders?
Nein, das war Zufall. Also Bundesliga war eigentlich reiner Zufall. Ich hatte damals eigentlich mit Schach ziemlich aufgehört, weil, wie gesagt, ich war beruflich furchtbar eingespannt als junger Rechtsanwalt damals. Und ich war dann auch 1980 schon Vorstand einer Volksbank noch geworden, hatte außerdem Familie mit zwei kleinen Töchtern. Also da war für Schach eigentlich überhaupt keine Gelegenheit mehr. Und dann bekam ich 1980, bekam ich einen Hilferuf von meinem früheren Schachfreund aus der Studienzeit, Peter Krausneck. Das ist der Professor Dr. Krausneck von Bamberg, der auch mit dem Pfleger und Lothar Schmidt zusammen war und der jetzt auch dieses Turnier in Bamberg ausrichtet. Und der hat gesagt, hör zu, wir sind aus Versehen in die Bundesliga aufgestiegen mit dem Schachclub Markt Heidenfeld. Das war ein Chaosverein, der bestand aus genau 12 Mitgliedern. Und die sind meistens nur mit 7 oder 6 Leuten angetreten, weil sie einfach niemanden hatten. Ja. Es gab auch keinen Unterbau in diesem Club. Und er hat gesagt, kannst du nicht von Heilbronn aus, ist es doch eine Leichtigkeit über die Autobahn, du kannst doch mal sonntags ab und zu aushelfen oder samstags zur Bundesliga. Wir sind jetzt aus Versehen aufgestiegen. Okay. Und habe ich gesagt, ja, das reizt mich jetzt schon. Eigentlich wollte ich nicht mehr Schach spielen, aber dann habe ich gesagt, gut, das versuchen wir mal. Und aus dieser Beschäftigung dann mal einspringen wurde dann doch ein Dauerjob, weil Marc Heidenfeld es auch in der Bundesliga nicht immer geschafft hat, 8 Leute ans Brett zu bringen.
Okay. Sie haben die Rechtsanwaltstätigkeit erwähnt. Das war ja, glaube ich, viele Jahrzehnte. Haben Sie da auch Ihre Mandanten aus der Schachszene rekrutiert?
Ja, ich habe ja gut rekrutiert nicht. Also ich war ja dann aufgrund der Banktätigkeit, habe ich mich doch spezialisiert auf das Bankrecht und Kapitalmarktrecht, Aktienrecht. Habe natürlich auch nebenher Erbrecht gemacht und ab und zu Scheidung von irgendwelchen Unternehmen, weil ich auch Bilanzen lesen konnte. Und da habe ich unter anderem auch mehrere Schachgroßmeister geschieden. Ja, die kamen dann, hat sich neu rumgesprochen, da ist einer in der Bundesliga. Ich war nicht der einzige Rechtsanwalt, um Gottes Willen, aber irgendwie war ich kontaktfreudig wahrscheinlich. Das so hat sich auch die Angelegenheit mit Spaßkind und Hort und allem Möglichen ergeben. Und ich habe insgesamt, glaube ich, 4 oder 5 Schachgroßmeister geschieden. Ja.
Boah,
also Namen darf ich eigentlich nicht nennen, weil das im Anwaltsgeheimnis unterliegt.
Okay. Jetzt habe ich, wenn man im Internet nach Ihnen googelt, dann kommen da auch diverse Berichte von Turnierteilnehmern, von Turnierteilnahmen bei Turnieren der Chess Tigers. Das interessiert mich natürlich besonders, weil dieser Podcast gehört ja auch zu den Chess Tigers. Wie ist denn da Ihre Beziehung zu den Chess Tigers?
Ja, die Beziehung kam über den Hans-Walter Schmidt. Den hatte ich mal eingeladen zu meinem Tennisturnier. Ich habe in Heilbronn ein sogenanntes Challenger-Tennisturnier veranstaltet. Das betrifft etwa die Weltranglistenplätze ab Nummer 80 für die aufstrebenden jungen Spieler. Preisfonds war $150.000 und das hatte ich etwa fast 25, 30 Jahre als Mitturnierdirektor, als zweiter Turnierdirektor mitgestaltet. Ich war vor allem für die Finanzen zuständig. Wir hatten einen Etat, der um die 500.000 Euro war, um das alles durchzuziehen. Und ich musste halt gucken, dass die Sponsoren an Land bleiben. Und das wollte sich der Hans Walter dann mal angucken, wie sowas abläuft. Dann. Also in die Richtung, wie es dann ging bei ihm auch und dem Noppes, die waren beide da, der Noppes und der Hans Walter Schmidt. Die haben sich das mal angeguckt, wie sowas organisiert wird, auch mit den VIPs und dass man die Sponsoren bei Laune hält am besten. Und dadurch kam die Beziehung zusammen und ich wurde dann ja auch nach Mainz eingeladen zu diesen tollen Turnieren und habe da ein paar Mal mitgespielt und habe mich auch für das Chess 960 interessiert. Und da habe ich auch gerne gegen Anand simultan gespielt. Ich glaube, insgesamt 3-4 Mal gegen Anand alleine gespielt. 2-mal war ich der letzte Überlebende und habe mich selber umgebracht, weil ich immer ziehen musste.
Okay.
War immer interessant, ja, muss ich sagen. Und ich habe die Atmosphäre dort sehr genossen, was der Hans-Walter Schmidt dort gemacht hat oder auch der Sven Noppes in Karlsruhe mit dem Grenke Open. Das ist schon fantastisch, was die hier geleistet haben.
Ja. Und das Tennisturnier, also was war das für ein Turnier? Waren das auch bekannte Spieler dabei? Oder?
Ja, natürlich. Auf diese Weise habe ich ja alle Großen dieser Welt kennengelernt, einschließlich Federer und Nadal, allerdings als sie noch nicht so groß waren, nämlich als Jugendliche praktisch. Also Federer war bei mir erstmals erschienen 1999 als 17-Jähriger, ja. Und der wäre eigentlich sogar zu schlecht gewesen, bei mir mitzuspielen, weil der Cut, also der für die Teilnahme am Turnier, das richtet sich ja nach der Weltrangliste, der war etwa bei 150. Ja. Also wer schlechter war als 150, konnte gar nicht mehr mitspielen. Hatte allerdings die Chance, wenn er nicht allzu schlecht war, noch in der Qualifikation einen der 4 Qualifikationsplätze im Vorfeld zu erspielen. Und da kam der Trainer, der Federer mit seinem damaligen Trainer, das war der Günther, der auch gleichzeitig Trainer von der Steffi Graf war. Und der hat zu mir gesagt, du, da habe ich ein Riesentalent aus der Schweiz, kannst du nicht mal eine Ausnahme machen und einen ausländischen Spieler mit einer Wildcard für die Qualifikation versehen? Dann habe ich gesagt, zeig mir den mal. Das war der Federer, der hatte gerade trainiert. Habe ich da ein paar Schläge von dem gesehen, habe ich gesagt, okay, so einen habe ich noch nie gesehen, wie der einen Ball schlug und mit welcher Bierruhe er hier den Topspin hochzog. Da habe ich gesagt, den nehme ich. Gegen den Widerstand des Deutschen Tennisbundes habe ich sogar Ärger gekriegt, weil ich hätte deutsche Anführungszeichen Flaschen praktisch nehmen müssen statt Federer. Habe aber mir den Ruck gegeben und Federer hat dann wirklich durchgezogen, hat die Qualifikation alles 6-0, 6-1 gewonnen dreimal und war dann im Hauptfeld. Das erste Mal in seinem Leben praktisch hat er dann ein Hauptfeld erreicht im ATP-Turnier. Der war nämlich damals Nummer 440 der Weltrangliste.
Oh. Ja, haben Sie ein bisschen beigetragen zur Karriereentwicklung von ihm?
Ja, wenn Sie so wollen, habe ich seine Karriere gefördert, was der Federer auch anerkannt hat. Zu unserem 25-jährigen Jubiläum hat er mir nämlich eine Videobotschaft geschickt und hat herzlich gratuliert zum Jubiläum und sich auch nochmals bedankt, dass man ihm damals die Wildcard gegeben hat, weil beim nächsten, der hat so viele Punkte gekriegt, weil die haben ja da alle nur 1-2 Punkte in diesen Regionen, dass er beim nächsten Turnier schon direkt in der Quali mitspielen konnte oder im Hauptfeld war. Ja. Also das hat ihn tatsächlich etwa um ein Jahr seine Karriere befördert. Ja.
Wie ist es mit Federers Schachkenntnissen?
Federer hat später auch Schach gelernt, also damals war er mir nicht aufgefallen, ich hatte aber mehrere Spieler, mit denen er auch Schach gespielt hatte, zum Beispiel mit dem Milan Schreiber, also auch mit den Ostblock-Teilnehmern, die spielten teilweise sehr ordentlich Schach, ich habe immer eine Schachuhr und ein Brett natürlich dastehen gehabt in der Players Lounge. Oder interessant war auch der Günter Bresnik, der Trainer vom Boris Becker damals. Der Becker wollte nicht so gerne Schach spielen, aber der Bresnik hat ihn gezwungen. Ja. Und der spielte ganz gut und der hat auch eine schöne Partie mal geliefert, die ich dann beim Pfleger im Zeitmagazin veröffentlicht habe.
Ja. Okay. Und heute ist ja der Carlos Alcaraz, der ist ja großer Schachfan. Ne?
Ist der Nummer 1 gerade,
ich glaube.
Bitte?
Der ist Nummer 1 der Welt, glaube ich, gerade, gell?
Oder? Nein, der ist im Augenblick Nummer 2. Also der Sinner ist Nummer 1. Die haben jetzt beide das Endspiel erreicht. Habe ich heute Nachmittag das Halbfinale geguckt. Sinner hat gegen Djokovic glatt gewonnen in 3 Sätzen und der Alcaraz hat gegen den Taylor Fritz aus USA gewonnen und sind beide im Endspiel, wie immer. Die letzten 5 Endspiele Grand Slam wurden alle von denen bestritten, von den beiden.
Ja.
Die sind absolute Nummer 1 und 2. Es macht unheimlich Spaß, jetzt diese neue Generation zu sehen.
Ja. Ja, und vor allem, wenn der Alcaraz auch dann ein bisschen was für das Schach tut. Ne? Es gibt ja immer wieder diese Zitate, wo er sagt, dass das Schach ihm hilft. Ja. Das ist ja schön.
Dass ich dir noch anfügen darf, weil es gerade passt. Auch der Boris Spassky hat die Ähnlichkeit von Schach und Tennis mir gegenüber immer wieder betont. Er hat gesagt, dieses Antizipieren im Tennis ist genauso wichtig wie im Schach. Ja. Also er hat da sehr große Ähnlichkeiten gesehen und teilweise zu manchen Zeiten hat er lieber sogar Tennis gespielt als Schach.
Ja, also das ist natürlich die perfekte Überleitung, ne, zu Boris Spassky, weil Sie haben ihn dann auch übers Tennis kennengelernt oder wie war der erste Kontakt eigentlich?
Ja, das ist ganz witzig. Also für mich war praktisch das Tennis sozusagen der Türöffner zu den Großmeistern, wenn Sie so wollen. Zu einigen Großmeistern, weil ich, gut, als Schachspieler bin ich ja immer letztlich ein Patzer geblieben im Verhältnis zu ihnen und habe das auch nie professionell betreiben können oder meine Kenntnisse nicht erweitern können, aus beruflichen Gründen. Und mit dem Tennis aber, das war hochinteressant, da konnte ich praktisch punkten sozusagen. Und Spassky hatte ich erstmals persönlich kennengelernt in Bad Kissingen. Und zwar, da spielte er 1980 ein Einladungsturnier mit Karpov, Unziger und Hübner. Also die spielten jeweils 2 Partien, jeder gegen jeden. Und da bin ich als Kibitz hingefahren von Heilbronn aus mit meiner Frau und habe einfach ein bisschen geguckt. Und da bin ich mit Spassky ins Gespräch gekommen. Das war das erste Mal. Und dann hat sich gleich auch der Tennisfokus ergeben. Und dann haben wir noch am gleichen Tag beschlossen, abends, als er seine Partie zu Ende hatte hier, schon am Nachmittag irgendwann, habe ich gesagt, okay, wir mieten eine Tennishalle. Dann bin ich mit Spassky in die Tennishalle marschiert.
Ach, einfach so direkt kennengelernt ja, und gleich Tennis.
Ja, der war so begeistert, dass er Tennis spielen durfte. Seinen Schläger hat er immer dabei, wenn er unterwegs war, ja. Und witzig war übrigens, der Karpov spielte, auf dem Nebenblatt spielte noch der Karpov mit irgendjemandem.
Ach, ja. Der spielt auch Tennis.
Ja, aber der war ganz, also im Vergleich zu Boris war er eine richtige Flasche, also ein Anfänger. Bei Boris hat man gemerkt, er hat schon ein bisschen Praxis, wobei er war kein Spieler, also er hatte noch nie richtig ernsthafte Sätze gespielt oder so, aber er hatte immer nur er wohnt ja in Meudon, das ist ein bisschen ein Vorort von Paris außerhalb. Und da wohnte er direkt neben dem Tennisplatz und da hat er immer, fast jeden Tag hat er an der Mauer gespielt, ja. Er schrieb mir öfters, I'm practicing on the wall, hat er immer gesagt. Also er hat dann seine beidhändige Rückhand, die er da mal irgendwo abgeguckt hatte, von irgendeiner Lady. Ich glaube, er hat einige von den jungen Ladies immer verfolgt beim Tennis. Und da hat er diese Technik mit der beidhändigen Rückhand, hat er sich an der Wand, an der Mauer, Tennismauer angewöhnt. Ja. Und das machte er perfekt, technisch sogar sehr gut, muss ich sagen. Ja.
Witzig. Wie lief dann der Kontakt weiter? Also von einmal Tennis spielen zu befreundet?
Nee, natürlich nicht. Nee, der hat sich dann intensiviert. Und zwar, witzigerweise trafen wir uns dann ein Jahr später in der Bundesliga. Weil er spielte ja für Solingen und ich spielte für Markt Heidenfeld und unsere beiden Mannschaften trafen auch aufeinander. Die erste Begegnung war nicht besonders schön für uns. Da hat Markt Heidenfeld 7,5:1 gegen Solingen verloren. Ist auch kein Wunder. Da spielte Spassky in Brett 1 und da spielte, bildet denn noch alles?
Andersson? Oder dieser Finne da, glaube ich, ne?
Ja, Westerinnen spielte da. Ja, da waren also sehr viele, schon damals viele Großmeister dabei, ja. Und es war schon, Kavalek spielte da noch, ja, und einige sehr starke Spieler eben, das war bei Köln, also ich muss die Mannschaftsstellung, ja, habe ich noch egal. Irgendwo gelistet, also das kann man sagen. Also es war jedenfalls so, dass wir uns dann sogar in Solingen obwohl wir dann Gegner waren, weiß ich, Samstag oder Sonntag haben wir gegen Solingen, waren dann immer zwei Partien am Wochenende. Da haben wir dann auch in Wuppertal eine Tennishalle gebucht und sind abends zum Tennis abgezogen. Das war ihm ganz wichtig. Der hat sogar selber danach gefragt, können wir nicht wieder Tennis spielen? Und das Witzige war dann in den Folgejahren, Markt Heidenfeld hat sich 3 Jahre lang immer auf dem Nicht-Abstiegsplatz gehalten, gerade noch mit Mühe und Not. Wir waren eine reine Amateurmannschaft ohne Meister. Und dann habe ich das sogar so gemacht, dass ich ihn zu mir nach Hause bestellt hatte, wenn das Bundesliga-Wochenende war, in Solingen oder in Köln oder in Bochum, wo man auch immer spielte. Dann haben wir bei uns hier Tennis trainiert und dann sind wir Samstag zusammen zum Bundesligaspiel gefahren. Habe ich ihn einfach mitgenommen.
Sehr cool. Und da war er schon, ja, da war er ja natürlich schon längst Weltmeister gewesen, ne?
Weltmeisterschaft war ja dann 72 vorbei, als er ja, gegen Fischer verloren
hat. Das war in den 80ern in Solingen, ne?
Es war alles in der Bundesliga. Ja. Also wie gesagt, kennengelernt habe ich in 1980. In der Bundesliga wurde das dann vertieft. Er kam dann, wie gesagt, öfters zu mir nach Hause. Und da haben wir dann jedes Mal natürlich, entweder wenn es im Sommer war, Freiluftturnier gespielt oder in der Halle. Und ich habe ihn da auch mal verpflichtet zum Simultanspiel. Ich hatte mal eine große Simultanveranstaltung gemacht mit Spassky und Darga, den Großmeister Darga aus Sintelfingen. Zusammen haben die jeweils an 25 Brettern hier in Heilbronn gespielt und habe ich Spassky nachher auch im Flughafen in Stuttgart abgeholt und habe dann die Simultanvorstellung mit ihm abgewickelt in Heilbronn. Ja. Also auf diese Weise haben wir immer einen Anlass gefunden, mal wieder Tennis zu spielen. Ja.
Kam es denn dann auch irgendwie zu, ich sag mal, tieferen Gesprächen, also über Familie, über die UdSSR damals? Da hat er ja ein schwieriges Verhältnis gehabt und so weiter.
Das blieb natürlich nicht aus und da wurden manchmal auch ehrliche Worte dann gefunden, was wirklich Sache da drüben war. Es war so, er hatte ja auch noch den Boris Junior bekommen 1980 und meine jüngste Tochter ist auch 1980 geboren. Ich hatte mal gesagt, der Spassky war mein hochkarätigster Babysitter. Der hat also auch meine Töchter herumgetragen, war sehr geübt. Er war also auch ein Familienmensch und er hat dann immer von Boris Junior hat er immer gesprochen, von seinem Little Bandit, ja, also mein kleiner Bandit. Hat er immer stolz berichtet, hat mir auch gesagt, wie groß er jetzt ist und wann er schon Zähne hat. Und hat es dann aber sehr bedauert, dass er eigentlich für Schach überhaupt kein Interesse gezeigt hätte. Ja. Aber, und Tennis auch nicht, aber Schwimmen würde er gerne machen. Und also von daher wusste ich immer genau Bescheid. Also ich hatte auch die Geburtsanzeige sofort gekriegt, obwohl ich ihn da noch gar nicht so lange kannte. Er schickte mir dann die auf Französisch die Geburtsanzeige mit seiner Frau Marina, hat er mich von der Naissance von Boris Junior hat er mich unterrichtet. Also das war immer privat natürlich sehr viel Kontakt. Und wenn Sie jetzt die politischen Dinge ansprechen, er war kein Bolschewik, das kann man also sagen, mit Sicherheit. Also er war ein klarer Gegner des Regimes. Und hat auch fürchterlich geklagt über die Zustände dort. Er hat ja dann das Privileg gehabt, dass man ihn rausgelassen hat nach Paris mit seiner Frau, die er in der russischen Botschaft kennengelernt hatte, die Marina. Und da hat man ihm die Erlaubnis gegeben, in den Westen zu ziehen, aber unter der Bedingung zunächst, dass er auch weiter für die russische Mannschaft spielt.
Ja, ja, wir können mal ein bisschen vorspielen. Also er hat ja in der Zeit dann in Paris gelebt. Dann gibt es aber diese Geschichte, dass er mysteriöserweise dann irgendwie nach Moskau zurückgekommen ist. Und er selber hat gesagt, es war freiwillig, aber der Boris Junior muss irgendwann mal gesagt haben, dass er entführt worden sei. Was wissen Sie darüber?
Ja, das ist auch eine ganz mysteriöse Geschichte. Also da ich hatte eigentlich ständig einen Kontakt mit ihm. Ich habe etwa, ja, ich schätze mal 25 bis 30 Briefe und Postkarten von ihm gekriegt aus aller Welt über die ganzen Jahre. Und unser letzter Kontakt war dann mit dem Schachtennisturnier, was wir da mal gespielt haben, das war 1994. Und danach hatten wir uns aber auch noch mehrfach getroffen. In Mainz hatten wir uns mal getroffen, 2005 beim Hans-Walter Schmidt. Da war ja diese legendäre Gala zugunsten oder für den Herrn Unziger, unseren deutschen Großmeister, der 80 Jahre alt geworden war. Und da haben Karpow, Unziger, Kortschnoi und Spassky haben da ein schönes Turnier gespielt im Rahmen der Mainzer Chess Classics. Und da habe ich ihn eigentlich auch getroffen, da war er mit seiner Frau da, die haben uns auch sehr nett unterhalten, auch mit dem Hans-Walter Schmidt gemeinsam. Dann habe ich ihn später nochmal getroffen bei einer Gala in Zürich. Da war die Schweizer Schachgesellschaft, hatte 200-jähriges Bestehen gefeiert und hat alle lebenden Schachgroßmeister und ehemaligen Weltmeister, alle Weltmeister eingeladen zum Simultanspiel im Zürcher Bahnhof. War auch ein sehr spektakuläres Ereignis. Und da habe ich also auch sehr schöne Erinnerungen dran. Der Boris spielte simultan, ich habe gegen Topalov gespielt und er spielte simultan, hat mich zunächst gar nicht gesehen, dass ich auch da bin im Bahnhof. Da bin ich zufällig an seine Station da hingelaufen und da kreiste er gerade und ich bin unter den Kiebitzen praktisch gewesen. Dann fiel sein Blick aus Versehen auf mich, dann hat er sofort den Saal verlassen, ist zu mir rausgekommen, hat mich umarmt und begrüßt. Das war also eine ganz rührende Szene. Er war also auch unheimlich anhänglich und wir hatten einfach einen sehr netten, intensiven Kontakt immer gepflegt. Und das war an sich das letzte Mal, dass ich von ihm jetzt richtig noch, was gehört habe. Gut, wir haben hinterher auch noch, wir hatten natürlich Mailkontakt und ab und zu mal telefoniert, aber der Kontakt wurde dann immer weniger und dann habe ich auch gehört, nach seinem Schlaganfall, da hat er auch noch drüber geklagt natürlich, ja, er hat einen Schlaganfall erlitten 2006 und da ging es ihm ein bisschen schlechter, hat sich aber dann wieder erholt, ziemlich gut sogar. Ist dann allerdings beim Wandern nochmal in den Bergen, er hatte in der Nähe von Grenoble in Alemo, hatte er ein kleines Apartment mal gekauft oder ist oft wandern gegangen. Da ist er nochmal gestürzt beim Wandern und hat dann noch einen zweiten Schlaganfall bekommen. Und da hörte dann aber der Kontakt praktisch auf, ja. Weil danach kam das, was Sie jetzt als Entführung bezeichnet haben. Dann habe ich auch, obwohl ich ihm dann nochmal zum Geburtstag gratuliert habe über mein Mail, Account und er auch da sonst immer reagiert hatte, habe ich dann keinen Kontakt mehr mit ihm bekommen. Und das mit der Entführung, ja, das ist, ich habe auch andere Großmeister gefragt, ich konnte nicht herausfinden, was jetzt eigentlich genau Sache war. Sein Sohn hat zwar behauptet, er sei entführt worden, aber Spassky selber hat mal gesagt, er sei da freiwillig hin, weil er sich nicht gut gefühlt habe im Krankenhaus dort. Also es war für mich auch sehr mysteriös. Ja. Er tauchte allerdings dann auch in Russland wieder auf bei Schachturnieren.
Im Rollstuhl dann, ne? Ja.
Als Ehrengast war er geladen, er kam im Rollstuhl dann zuletzt, glaube ich mal 2014 war er auch mal bei, als Carlsen mit anderen spielte, mal irgendwo war er zu sehen. Und mir hat er dann zuletzt nur mal gesagt noch, ja, Uli, I'm in the endgame now. Also er wusste, dass es jetzt nicht mehr viel zu bewegen gibt, aber er war heilfroh darüber, dass eben sein Gehirnstübchen doch noch funktionierte. Also er konnte alles noch verfolgen und er war jetzt also nicht dement geworden oder irgendwas. Aber ich weiß über seine letzten Jahre gar nichts mehr, habe das auch sehr bedauert, weil unser Kontakt war ja nun wirklich über 45 Jahre fast oder 40 Jahre war er ja sehr intensiv immer. Ja.
Ja. Aber trotzdem einmalige Einblicke, würde ich sagen.
Ja, und natürlich.
Was war er denn so, also für einen Mensch, Sie haben schon ein bisschen geschrieben, anhänglich und dem Leben zugewandt. Kann man das noch ein bisschen ausbauen? So
ja gut, er war auf jeden Fall war auch ein Gentleman, kann man sagen. Er hatte unheimlich gutes Benehmen. Er hat auch regelmäßig meiner Frau ein kleines Geschenk mitgebracht und hat ihre Küche gelobt. Wir pflegten etwas Nouvelle Cuisine ihm zuliebe dann. Und ich habe natürlich auch immer einen schönen französischen Rotwein im Keller gehabt, wenn er kam, ja. Das wusste er sehr zu schätzen und er war dann auch immer sehr gesprächig natürlich und hat auch viel erzählt über Russland und Also seine Besuche in Russland zwischendurch, die haben ihn eher deprimiert. Er sagte mal, wörtlich hat er mir mal geschrieben, it's like a big ice box. Also er fühlte sich da immer. Und da hat er geschrieben, ich brauchte mehrere Monate, um wieder aufzutauen. Also er hatte auch immer lustige Vergleiche oder Bilder, in denen er auch dann sprach bei solcher Gelegenheit. Und er war sich auch sicher, dass dieser Kommunismus eigentlich zum Scheitern verurteilt sein muss. Er sagt, es kann einfach so nicht weitergehen und dass es den Leuten schlecht ginge. Und er war auch ganz offen, indem er sagte, die russische Mafia, die hält er für schlimmer als alle anderen mafiösen Strukturen in der Welt. Aber er war sehr humorvoll, also er hat manchmal auch Witze erzählt, die er dann von anderen Großmeistern gehört hat oder eigene, und hatte auch immer witzige Formulierungen. Ja. Wenn er zum Beispiel auch zum Neujahrswechsel mir öfters gratuliert hat, dann schrieb er mal zum Beispiel, im Jahr 2000 schrieb er, für das dritte Millennium hat er gratuliert. Er sagte 2001 bis 3000. Ja, also er hatte witzige Assoziationen immer. Oder was auch witzig war bei seinen Postkarten, also eine der witzigsten Postkarten habe ich mal von Elba gekriegt. Also da hat er sich als erstes beklagt, dass nirgends ein Tennisplatz gewesen sei, da wo er war. Und es sei ja untragbar, obwohl die Landschaft sei schön, die Pflanzen sind schön. Und dann sprach er von Napoleon Bonaparte, hat er gesagt. Ja, der große Boss, der ist dort auch mal gewesen in der Festung. Und leider hat es dann nicht gereicht für die Eroberung der Welt, weil ihn die Deutschen 1817 in Leipzig irgendwie frustriert hätten. Also er hatte immer witzige Assoziationen und Wendungen, und er hatte, glaube ich, auch mal ein bisschen Journalismus studiert oder sich damit beschäftigt, auch in Russland. Er hat übrigens auch eine Schachzeitung dann rausgegeben. Also das war noch bis zuletzt, war er da offenbar tätig. Da war er Redakteur von einer russischen Schachzeitung. Da hat er sich auch drum gekümmert. Manche haben übrigens gemeint, vielleicht war das auch der Grund, weil er da wieder zurück wollte, weil er da doch einige geschäftliche Aktivitäten auch wieder in Gang gebracht hatte.
Und insgesamt hat er, glaube ich, 3 Frauen und 3 Kinder gehabt. Haben Sie also Boris Junior kennengelernt? Sonst noch jemanden?
Ja, also Boris Junior war also der Letzte sozusagen mit seiner Frau Marina. Und davor war er 1959 mal verheiratet mit einer Nadeshja Latynscherava. Ich kann die Namen gar nicht richtig aussprechen. Und da gibt es eine Tochter Tanja, die ist 1960 geboren, ja. Und danach, die Ehe war aber nur sehr kurz. Da hat er mal gesagt, wir waren wie 2 ungleiche Läufer. Das ist auch ein netter Vergleich gewesen. Hat einfach nicht gepasst. Passten nicht zusammen, sondern waren 2 ungleiche Läufer. Und dann war er 1966 noch verheiratet, mal mit einer Larissa Solofjew. Und da ist die Tanja geboren, ja, richtig, da ist die Tanja geboren, die ist geboren 1960, ja. Und das habe ich mir nämlich extra aufgeschrieben mal, das gucke ich gerade nach nochmal. Und mit der Larissa hatte er einen Sohn, Vassili, der ist aber 2024 gestorben.
Ah, okay.
Und danach gab es eben den Boris Junior, den hatte ich aber persönlich nie kennengelernt. Den habe ich eben immer nur aus Erzählungen. Ich hatte ihn auch zusammen mit seiner Frau mal eingeladen, weil ich hatte da eine Einliegerwohnung bei uns, die da für Gäste zur Verfügung stand. Und er hatte immer mal gewollt, aber er wollte mir dann auch nicht zur Last fallen, wie er gesagt hat, weil wir ja auch 2 kleine Kinder hatten. Und das hat sich dann nie ergeben. Und die Marina hatte ich dann eigentlich persönlich nur in Mainz mal kennengelernt, was wir vorher schon gesprochen hatten, 2005 in Mainz bei dieser Unziger-Gala.
Und Sie haben im Vorfeld geschrieben, Wein, Weib und Gesang waren so ein bisschen die Themen. Hätte ich jetzt eher mit Michael Thal assoziiert. War schon kultivierter so ein bisschen, ne?
Ja, das war kultiviert. Also Boris wäre nie und nimmer ein Alkoholiker. Thal war ein Alkoholiker. Den hatte ich auch mal kennengelernt in Hastings, als ich mal mich im Challenger da getummelt hatte in Hastings in der Studentenzeit. Also das war eher bedrückend mit Thal. Der kam ja teilweise, musste man dann ans Brett tragen. Ja, also der war wirklich hackevoll manchmal. Aber der Boris war ein Genießer, kann man sagen. Der hat einfach, er brauchte, also nach dem Simultan, ich weiß noch bei einem, ich weiß nicht, war es das 2. Simultan, ich hatte ihn dann mal zum Simultan noch eingeladen, nach Eppingen, für diesen Bundesliga-Club hatte ich auch mal eine kurze Zeit noch gespielt als Ersatzmann, aber nur in der 2. Mannschaft noch. Und da hatte ich mal ihn auch eingeladen und danach, da war er so kaputt nach dem Simultan, das hat ihn damals ziemlich angestrengt. Das war, glaube ich, 1994, wenn ich es richtig weiß. Muss man schnell nochmal nachschauen. Das hatte ich mir auch, die Daten. Es waren so viele Daten, das alles zusammenzukriegen, ist gar nicht so einfach. Augenblick mal, doch, das muss, glaube ich, das war 2004, war das, ja. Egal wie, jedenfalls, da war er so kaputt, dass er, habe ich nach Hause gefahren zu mir wieder und da hat er, habe ich gesagt, möchtest du mal ein schönes Mineralwasser trinken oder was? No, I need a grappa, hat er gesagt. Das, da musste er erstmal seinen ganzen Stress runterspülen mit einem Grappa und danach gab es natürlich dann auch viel Wasser und es gab aber auch schönen französischen Bordeaux, ja, den mochte er also auch sehr gerne. Ja. Und meine Frau hat immer dazu, wie gesagt, das passende Gericht gemacht und auch noch schöne Vorspeise, schönen Nachtisch. Und da konnte er stundenlang mittafeln und hat man sich nachher immer nett unterhalten. Unterbrochen allerdings ein bisschen vom Kindergeschrei manchmal, aber da half er auch mit aus als Babysitter, ja.
Diese ganzen Briefe und Postkarten, die Sie gerade erwähnen, haben Sie mal überlegt, die zu veröffentlichen, darf man das, ist ja privat, aber er ist ja eine Person der Weltgeschichte, sage ich mal.
Zeitgeschichte, ja. Ja gut, also sag mal so, das Copyright, das liegt dann jetzt wahrscheinlich eher bei mir und das ist ja eine private Geschichte und ich habe schon mal drüber nachgedacht, ja. Man könnte das sicherlich mal auch veröffentlichen, ja. Also ich hätte da keine Bedenken. Und das war ja auch mit Wladimir Hort auch so, da habe ich ja jetzt auch einiges veröffentlicht in diesem, in seiner Gedenkfeier, Thema Trauerfeier in Eitorf, da habe ich ja auch viele private Bilder beigesteuert, die ich dann der Brigitte Hort übergeben habe in einem Bildband, ich habe ein Bildband für sie zusammengestellt und sowas Ähnliches könnte ich natürlich mit dem Boris Spassky sicherlich auch machen, würde ich sogar gerne tun, weil einiges ist einfach auch wert, vielleicht erhalten zu bleiben,
ja. Ja, also da finden wir im Nachhinein sicherlich eine Lösung. Vielleicht klappt es dann doch mit der Zeitschrift Schach. Ja. Ich glaube, das können, ja, schauen wir mal. Aber das ist auf jeden Fall, würde mich selber auch interessieren, da mal das ein oder andere Original, auch mal seine Handschrift zu sehen. Ich weiß gar nicht, ist die bekannt?
Ja, er hatte eine ordentliche Handschrift, muss man sagen, sauber geschrieben. Nicht so pingelig wie der Robert Hübner, von dem habe ich auch hier eine Widmung vorliegen. Und der Vlasti war sehr, ja, Vlasti war eher ein bisschen, ja, der hat sogar mit der Schreibmaschine aufgeschrieben. Der hatte, glaube ich, eine ziemliche Klaue. Das wurde auch in der Schachzeitung veröffentlicht. Man konnte seine Aufzeichnungen von der Partie kaum lesen. Aber Boris war so, sagen wir, gut geordnet, ja. Und er hat mir ja dann auch viel berichtet, weil sie noch vorher noch gefragt hatten, worüber man geredet. Natürlich wurde auch viel über den Fischerwettkampf geredet.
Ja. Verständlich.
Und da hat er auch ganz andere Vorstellungen gehabt als die russische Regierung oder Schachföderation damals. Er hat den Fischer einfach als Genie respektiert. Und wenn man so will, ist ja Spassky erst richtig berühmt geworden durch die Niederlage gegen Fischer. Ja? Ich meine, er war damals eindeutig der zweitbeste Spieler der Welt. Aber Fischer hatte halt ihn damals schon von der Elo-Zahl her auch überrundet, obwohl er schon ein paar Partien gegen ihn verloren hatte zuvor. Aber in dem Wettkampf war der Fischer einfach auf dem Top-Zustand und Spassky hatte letztlich keine Chance und auch in dem Revanchekampf, dem verbotenen Revanchekampf sozusagen 1992, hat der Spassky auch überhaupt keine Chance gehabt. Also das war eindeutig und man hat ihm übel genommen in Russland, dass er natürlich nicht den kampflosen Sieg genommen hat, nachdem Fischer schon zur ersten Partie ja nicht angetreten war und erstmal genullt wurde. Dann die zweite Partie verschenkt hatte dann noch und auch mal zwischendurch wieder gemuckt hatte, er hätte gleich bei der ersten Partie ja sagen können, okay, ich spiele, Wettkampf ist beendet, Fischer ist nicht angetreten. Und er wollte Fischer sozusagen fördern und dessen Talent, das er sehr schätzte und dessen Genialität, die wollte er sozusagen am eigenen Leib verspüren. Man kann fast sagen, er war vielleicht ein bisschen masochistisch veranlagt, ja.
Aber man hat das Gefühl, also zum Beispiel ein Kasparov, der immer unbedingt gewinnen wollte, man hat das Gefühl, dass er 72 diesen unbedingten Willen, Weltmeister zu bleiben, dass er den nicht gehabt hatte, sondern dass es ihm mehr so um das Faire ging.
Ja, ja gut, das Fairplay, das war wohl schon auch ein Ding, aber da kannte ich ihn noch nicht. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, also am Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit, er wollte sicherlich nicht mit Absicht verlieren, sozusagen. Und er hat sicherlich auch gekämpft, aber Fischer war ihm einfach immer einen Schritt voraus da in der ganzen Partieanlage. Ja. Und das kann mir nicht vorstellen. Er war ja auch ein Riesenkämpfer geblieben, der Spassky. Wenn man bedenkt, dass er noch 1973 hat er die stärkste sowjetische Meisterschaft aller Zeiten, hat er mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Da spielte alles mit Kortschnoi, Karpow, Tal, Smyslov. Da war alles dabei, was in Russland Gipslis, Geller, alles, was Rang und Name hatte. Taimanov, ich weiß nicht, ich fallen mir nicht alle ein. War ein Riesenfeld von, glaube ich, 20, 22 Spielern und jeder gegen jeden, also eine Partie. Und Spassky hat dieses Turnier gewonnen 1973. Der war immer noch der stärkste Spieler der Welt 1973, mit Ausnahme von Fischer. Ja. Und von da, sein Ehrgeiz war also noch da, sonst hätte er es den Russen, vielleicht wollte er es natürlich jetzt recht den Russen nochmal zeigen, 1973, dass er immer noch der Beste war. Er war ja auch der verdiente Herausforderer damals. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier irgendwie geschwächelt hätte, sondern möglicherweise psychologisch, weil er eben das Genie von Fischer schon erkannt hatte. Das kann natürlich sein, ja.
Es gibt ja diese Aussage, dass er nach dem Tod von Fischer irgendwann mal nach Reykjavik gereist sein soll, an Fischers Grab, und da so gewünscht haben soll, neben Fischer beerdigt zu werden. Ich weiß nicht, haben Sie darüber gesprochen? War das ernst gemeint, oder? Weil der Wunsch wurde ihm ja verwehrt. Er wurde ja dann in Moskau beerdigt. Oder war das gar kein seriöser Wunsch?
Das waren ganz neue Entwicklungen. Also wir haben darüber schon gesprochen. Also ich wusste, dass er mal in... er hat ja Fischer auch mehrfach getroffen, natürlich. Ja, da hat er auch berichtet drüber. Und er hatte auch mit Fischer immer noch mal brieflichen Kontakt. Aber er hat natürlich auch beklagt, er hat ja dann von Fischer erleben müssen, dass er halt diese antisemitischen Äußerungen gemacht hat und diesen Verfolgungswahn und diese kruden Verschwörungstheorien verbreitet hat. Es hat ihm also leid getan, dass er so schwächelt. Aber er hat ihn trotzdem als Schachgenie, hat er ihn nach wie vor anerkannt. Ja. Und die waren auch in Kontakt. Ich habe witzigerweise von Spassky auch eine Broschüre geschenkt bekommen, die der Bobby Fischer verfasst hatte, mit einem freundlichen Gruß from Bobby to Boris. Ja. Und zwar hat der Fischer, der war mal 1980 war das wohl, oder, ne, 81, 82, ist der mal verhaftet worden in Los Angeles. Und zwar wurde er da verdächtigt, an einem Bankraub beteiligt gewesen zu sein. Und da hat man ihn offenbar übel behandelt. Die amerikanischen Polizisten gehen offenbar manchmal recht rau zur Sache. Und dann schrieb er ein kleines Büchlein: I was tortured in the Pasadena jailhouse. Also ich bin gefoltert worden im Gefängnis in Pasadena. Und es war also eine merkwürdige Geschichte, die er da zum Besten gab, aber ich habe wenig Zweifel, dass es so oder ähnlich wohl abgelaufen sein muss. Und die haben dann auch gedroht, weil er die Fragen nicht ordnungsgemäß beantwortet haben soll, die die Polizisten ihm gestellt haben, dass sie ihn in die psychiatrische Anstalt einweisen. Ich schätze, dass er da auch schon ein bisschen psychisch vielleicht auffällig geworden war. Also den genauen Hintergrund weiß ich nicht. Und dieses Büchlein hat mir Spassky zur Demonstration, wie es da um Boris steht, hat er mir dann geschenkt. Mit dem Autogramm, wie gesagt, und den Grüßen von Bobby Fischer. Das ist also auch ein ungewöhnliches zeitgeschichtliches Dokument.
Ja, absolut. Ja, ich hab mich schon auch gewundert, dass ihm das, ich meine, er war ja wirklich kultiviert und Fischer war dann das Gegenteil mit seinen unmenschlichen Äußerungen, dass ihm das nichts ausgemacht zu haben scheint, aber sie bestätigen
Das hat ihm schon was ausgemacht. Der hat den Fischer das auch deutlich wissen lassen, dass er damit nichts zu tun haben will. Und er selber hat es eben zutiefst bedauert, dass er so weit praktisch dann gesunken ist. Ja, oder er war allerdings auch schon immer extrem in diesen Dingen, Fischer, ja. Obwohl er ja selber offenbar auch jüdischer Herkunft ist. Ja.
Und 92, Sie haben es angesprochen, dieses merkwürdige Rematch dann in Jugoslawien, wofür Fischer ja dann später auch verhaftet worden ist, weil Jugoslawien damals auf der US-Sanktionsliste stand. Und dann gab es ja auch, dann hat ja auch nicht nur Hans-Walter Schmidt in Deutschland so eine Free Bobby-Aktion gestartet, sondern ich glaube, Boris Spassky hat sich da auch irgendwie beteiligt.
Ja, da hat er sich auch eingeschaltet. Er hat dann mal angeboten, dass er mit, glaube ich, hat sogar einen amerikanischen Präsidenten geschrieben, dass er dann mit Fischer zusammen ins Gefängnis gehen würde. Er bittet dann nur noch um ein Schachbrett, dass sie beide Schachbrett Ja, also da war er auch höchst aktiv und war auch witzig auf diese Weise. Ja gut, dieses Revanche-Match-Car, da hat er auch drüber berichtet, kam schon unter merkwürdigen Bedingungen zustande. Und ich habe ihn auch mal gefragt, ob er nicht Bedenken gehabt hätte, weil es war natürlich, dort war Krieg, da wurden Leute totgeschossen, während die dort spielten. Das fand ja statt in Stefan, Sveti Stefan hieß, glaube ich, dieser Ort. Und die eine Hälfte des Turniers und die andere in Belgrad, glaube ich. Und da hatte irgendein ein Militanter, ich weiß gar nicht, was das für ein Typ war, ein Oligarch da aus Jugoslawien, der hatte insgesamt, glaube ich, für Fischer 5 Millionen angeboten und für Spaßgitter, also als Verlierer, der sollte auch noch 1,5, 1,6 Millionen Dollar bekommen. Und Spassky hat offenbar sein Geld als Verlierer voll bekommen, also diese 1,6 Millionen, während bei Fischer da hieß es, dass dem da das Geld ausgegangen war, dass der nicht mehr alles gekriegt hatte. Ja. Aber auch jedenfalls so viel, dass er ein paar Jahre über die Runden kommen konnte.
Ja, ja, und dafür dann aber dann irgendwie nach Japan flüchten musste, ne?
Ja, er war dann geächtet, er hat eine japanische Freundin irgendwo gefunden, die sich um ihn gekümmert hat, ja, und die hat Spassky auch mir gegenüber mal erwähnt, ja, und die kannte er auch offenbar, und von der Warte aus, also es kam dann in manchen brieflichen Kontakt, kam da halt immer mal wieder ein paar Brocken raus auch, oder auch man hat neulich drüber geredet, wobei das bei mir teilweise schwierig ist, das nach so langer Zeit alles zeitlich genau einzuordnen, aber ich habe noch sehr viel in Erinnerung, was eben geschehen ist,
ja. Sie haben Englisch gesprochen immer miteinander, ne? Also kein Russisch.
Ja, wir haben praktisch nur Englisch gesprochen. Also ich habe zwar ein paar russische Grundkenntnisse gehabt, weil ich damals die Schachtheorie, da gab es noch keinen Chesspace und da hat man eben mit den russischen Schachbüchern gelernt und mit den Schachinformatoren ein bisschen sich auf die Bundesliga vorbereitet, aber das kann man alles nicht vergleichen mit heute. Spassky war sehr faul, muss man sagen, was Sprachliche angeht. Also er sprach auch kaum Französisch. Ja. Das Einzige, was ich Französisch von ihm gehört habe, war seine Geburtsanzeige, ja, und ab und zu konnte er auch den Namen eines französischen Chateaus gut aussprechen, wenn er den Wein gutierte, ja. Aber sonst war er sehr bescheiden sprachlich, im Gegensatz zu Hübner, der ja dann über 30 Sprachen sprach.
Ja. Ja, mit der Faulheit muss er auch selber kokettiert haben, und zwar nicht nur Faulheit in Bezug auf Sprache, sondern auch auf das Schachliche. Ich frage mich immer, kann man ihm das abnehmen? Also kann er wirklich so faul schachlich gewesen sein?
Ganz so ist es wohl nicht. Also er hatte natürlich einen unglaublich starken Trainer mit dem Bondareski und mit dem Sack, der ihm vor allem das Königsgambit damals beigebracht hat. Also sein Stil wurde schon von den Trainern geprägt und die haben ihn dann auch im Vorfeld vor allem des Weltmeisterschaftskampfes gegen Petrosian damals, wo er dann Weltmeister geworden ist, haben die ihn auch endspielmäßig sehr gebrieft. Und da musste er sehr hart arbeiten, hat auch sehr, sehr hart gearbeitet. Das kann man sich nicht nur mit Genie alles verdienen, was er da zustande gebracht hat. Aber er war, ansonsten war er tatsächlich, er sagte immer, ich bin an sich mehr der Winterbär, ich bin jetzt aus dem Winterschlaf erwacht, hat er mir eher mal geschrieben. Also er war dann lieber, also bevor er sich Schachtheorie macht, ist er lieber auf den Tennisplatz gegangen. Also das war dann später schon so. Und er ist ja dann auch sehr friedlich geworden. Er hat dann in der Bundesliga zwar auch noch tolle Ergebnisse gehabt, teilweise mit, weiß ich was, mit 11 oder 12 aus 15. Und kaum eine Partie verloren, außer gegen Hübner, den er sehr, sehr schätzte. Den hielt er für einen der stärksten Spieler der Welt. Und der meinte sogar, dass der gegen Karpov eine Chance haben müsste. Also der ging davon aus, dass Hübner eigentlich Weltmeister werden müsste. Ja.
Hübner machen wir gleich. Ich wollte Spassky noch abrunden. Spielstil haben Sie erwähnt. Jetzt gibt's ja, ich meine, bei Capablanca sagt man die Endspiele und bei Thal sagt man die verrückten Taktiken und bei Karpov sagt man die Prophylaxe. Was ist es denn bei Spassky?
Also Spassky ist der absolute Universalist in meinen Augen. Der hat an sich mal so von der Schachschule her, von der russischen, hat er eher vielleicht Capablanca und Euwe-Stil gehabt. Ist dann aber taktisch vor allem mit dem Königsgambit über seinen Trainer Wladimir Sack, hieß der, glaube ich, mit ZAK, ist er zum Königsgambit gekommen und das hat er sein Lebenslang gespielt, also taktisch sehr versiert. Wenn man auch bedenkt, zum Beispiel eine meiner Lieblingspartien ist die an Brett 1 gespielt hat in der Weltauswahl gegen Larsen. Ja, der Larsen war ja damals der stärkste Spieler im Westen. Den hat er ja fürchterlich hier am Matt gesetzt. 20 Stunden mit Schmutz. Der hat so fantastische Kombinationen also am Brett auch gefunden. Das war fern jeglicher Eröffnungstheorie. Und positionell und im Endspiel war er eben auch, er war ein Riese. Er war also ein umfassender Riese in meinen Augen, der auch viel unterschätzt worden ist. Ja. Und er hat ja dann auch selber ein Buch rausgegeben, zusammen mit einem holländischen Schachjournalisten. Grand Strategy hat er das genannt. Da sind 60 seiner besten Partien, so wie von Bobby Fischer auch, 60 erschienen. Und da hat er mir die erste und die zweite Auflage jeweils per Post sofort geschickt und mit auch wieder mit freundlichen Tennisgrüßen und so weiter. Und wenn man da ein bisschen blättert, da sieht man dann einfach, da ist wirklich Substanz dahinter gewesen. Ja.
Ich finde auch die Treue irgendwie, ne, dass er immer wieder ihnen was schickt und sich meldet und sich freut.
Ja, natürlich, er hat Pakete, er hat sofort Buchpakete geschickt, er hat 3 Buchpakete von ihm gekriegt, also seine beiden, diese Grand Strategy, diese beiden Bücher, immer die erste Auflage war 2000, die zweite 2003, immer mit einer persönlichen Widmung, ist er selber zur Post gegangen, hat das alles säuberlich handschriftlich betitelt oder auch die Broschüre von Bobby Fischer und natürlich aus aller Welt Postkarten und immer wieder Briefe, also er hat einfach immer wieder geschrieben, also ich habe mich ja nicht aufgedrängt, das kam freiwillig aus ihm heraus.
Ja, voll lieb irgendwie. Ja, ja. Korchnoi haben wir auch schon erwähnt, der war ja auch gegen das, sagen wir mal, sowjetische Regime, aber die beiden konnten sich trotzdem überhaupt nicht leiden.
Nee, da hat er mir auch in einem Brief geschrieben, dass er diese Vorfälle mit Korchnoi in Belgrad bei dem Kandidatenturnier, die hat er ihm nicht verziehen, da hat sich Korchnoi also unmöglich verhalten, hat ihn da irgendwelche Manipulationen verdächtigt. Spassky ist dann immer, auch wenn er am Zug war, hat er sich an den Rand gesetzt und hat praktisch am Bildschirm hat er die Stellung betrachtet und weil er den Korchnoi eben nicht zu nahe treten wollte, offenbar auch am Brett. Und Korchnoi hat ihn dann verdächtigt, er wollte hier ihn misshandeln sozusagen psychisch und hat alle möglichen Beleidigungen gegen Spassky ausgestoßen. Das hat er ihm nicht verziehen. Und das hat er ihm dann auch hat er mir einen späteren Brief geschrieben, als sie sich dann irgendwo nochmal getroffen haben, glaube ich, in Lugano am Brett. Dann hat Korchnoi ihm die Hand reichen wollen und das hat er geschrieben, I refused his hand. Und dann, und zwar in Bezug eben auf dieses Ereignis im Kandidatenturnier. Ja. Also er war ihm immer noch böse gewesen. Aber ich glaube, später kam dann die Altersmilde etwas dazu. Die haben sich dann doch wieder so ein bisschen jedenfalls vertragen und man hat auch dann wieder miteinander gespielt. Ja.
Jetzt gab es ja auch in der Zeitschrift Schach und im Schachglatzen-Podcast ein Interview mit Dirk Poldauf, der ja auch einen Tag in Paris in der Wohnung von Spassky verbracht hat. Haben Sie das auch angehört? Haben Sie sich da wiedergefunden?
Das war sehr, sehr, sehr gut geschrieben und da hat er auch alles sehr gut erfasst und gut zusammengefasst. Also gab es ja auch die witzige Szene mit dem Taxifahrer, die der Dirk Poldauf geschildert hatte, ja. Dass der Taxifahrer, die hatte gehört, dass die sich über Schach unterhalten und dann meinte er, er hätte auch den Wettkampf Spassky Fischer, er interessiert sich ja nicht, aber Spassky Fischer hätte ihn interessiert und die haben sich halb tot gelacht, dass dann auch noch der Hauptschiedsrichter Lothar Schmidt war auch mit dem Taxi. Ja. Also für diese komischen Situationen hatte Spassky ein unheimliches Feeling und da hat er auch seinen ganzen Humor dann zu Tage gebracht.
Ja, dann kommen wir doch mal zu anderen Schachgrößen. Hübner haben Sie jetzt mehrfach schon angesprochen im Zusammenhang mit anderen Spielern. Also Sie selber haben ihn auch kennengelernt?
Ja, den Hübner kannte ich schon seit der Studentenzeit. Ja. Da hatte ich auch ein witziges Erlebnis mit ihm. Ich war zuständig im deutschen Studentenschach, sozusagen Obmann für die Turniere, ja, für die deutsche Meisterschaften und deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Universitäten. Und ich war selber dann, war ich etwa, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, war glaube ich 1975, 76, war ich qualifiziert mit 4, 5 anderen zur Studentenweltmeisterschaft in Mexiko reisen zu dürfen. Ja. Und da sollte ich ursprünglich der Captain sein und die Mannschaft begleiten, aber auch selber spielen dürfen. Aber dann war es doch an der Zeit, dass ich mal Examen mache. Ich hatte jetzt genug Schach studiert und Jura gespielt. Und dann habe ich den Hübner angerufen. Der hat also diese Meisterschaften eigentlich nicht mitgespielt. Der war ja viel zu gut, klar. Dann habe ich den aber angerufen und habe gefragt, hast du eigentlich noch einen Studenten? Ich wusste, dass der schon früh fertig war mit dem Studium, hat er auch promoviert gehabt noch. hast du eigentlich noch einen Studentenausweis und so? Na, sagte, ich bin nicht mehr, aber ich würde gerne als Non-Playing Captain würde ich mitfahren. Mexiko interessiert mich da, die ganzen der Aztekentempel und so, da hätte wahrscheinlich die ganzen Inschriften gleich wieder entziffert. Also wie gesagt, war heiß interessiert. Und da habe ich gesagt, du, aber ich habe jetzt einen schon im Auge gehabt, der spricht ganz gut Spanisch, der hat eine spanische Freundin, sprichst du denn auch Spanisch? Da sagt er, nee, aber wo ist denn das Problem? Ist doch noch 6 Wochen Zeit. Also für ihn war das völlig klar, dass er auch Spanisch sich in 6 Wochen reinziehen kann. Also wie gesagt, und dann später habe ich ihn in der Bundesliga natürlich regelmäßig getroffen, da haben wir ab und zu zusammen analysiert. Nach den Partien und uns auch oft unterhalten, ja, und also er war, sagen wir so, mit ihm war etwas eine distanzierte ja, Freundschaft, ist fast zu viel gesagt, also mit Vlasti und Boris, das war eine echte Freundschaft, Männerfreundschaft, wie man halt sich das wünscht, auch mit so großen Meistern. Und Hübner war natürlich auch ein schwieriger Typ, mit dem konnte man eigentlich nur wissenschaftlich reden. Gut, damit hatte ich an sich auch keine Probleme. Ich konnte auch ein bisschen wissenschaftlich manchmal tun. Als Jurist tut man das ja auch mit seinen verqueren Formulierungen. Ja. Aber trotzdem war es relativ distanziert, kann man sagen. Noch. Andererseits hatte ich noch einen Kontakt. Er hatte einen väterlichen Freund in Aachen, einen Dr. Jahr, der auch bei mir mal in Marktheidenfeld mit in der Mannschaft spielte und den besuchte er regelmäßig. Ja, das war auch ein geistig hochstehender Meister und mit dem analysierte er oft und dem schenkte er auch seine Bücher da, seine 55 feisten Fehler und er hatte da so immer so etwas masochistische Bücher geschrieben über sein schlechtes Schachspiel.
Er hat mich immer schlecht gemacht, ne?
Immer hat sich selber schlecht gemacht, ja. Und eines dieser Bücher hab ich dann wieder von der Witwe von Dr. Jara geschenkt bekommen mit der Widmung für von Hübner und mit seiner ausdrücklichen Billigung wurde mir das weitergereicht. Also er hatte gegen mich also nichts Böses im Sinn, sondern er bat nur darum, dass man dieses Buch nicht liest. Also das war schon im Vorspruch. Also er war immer irgendwie auch auf seine Art, er war absolut humorvoll und was mich begeistert hat, auch als Germanist und Philosoph, wenn ich mal so sagen will, ich habe auch Germanistik und Philosophie studiert gehabt, mehr als Jura sogar, wenn mir das mehr Spaß gemacht hat. Er hat fantastische Formulierungen gehabt. Also er war in der Formulierungskunst, war er ein Thomas Mann und ein Kleist und ein Schopenhauer, alles zusammen. Also da war ich wirklich begeistert, wie er formulieren konnte. Das ist natürlich heute alles old-fashioned, interessiert natürlich keinen Menschen mehr. Aber ich war einfach begeistert von seinem Sprachgefühl und von seinen Wendungen. Ja. Gerade wenn Sie das in diesen Büchern mal nachlesen, ja, also wie er sich selber da seine Partien kombiniert, also ganz fantastisch, ja.
Haben ihn diese kulturellen Interessen und auch, ich glaube, er hat auch dieses chinesische Schach, dieses Jiangxi,
ja, das hat er auch
gespielt. Hat ihn das davon abgelenkt, noch besser im Schach zu werden? Weil Sie haben ja vorher gesagt, Spassky hat ihm noch mehr zugetraut.
Abgelenkt ist er dadurch nicht worden, sondern er war ein Genie und er war aber ein psychisch angeschlagenes Genie auch. Er war einfach, er hatte nicht die sportliche Konstitution, dann so einen Wettkampf durchzustehen. Das ist das eine. Und psychisch war er ganz schwach. Ich kann mich noch erinnern, als er mal gegen Petrosian in Biel war, glaube ich, der Kampf, wo er sich hätte qualifizieren können für das Halbfinale oder war sogar Finale für die Weltmeisterschaft. Da bin ich gerade, ich habe ja das Open mitgespielt, das Meister Open in Biel und da kam ich in den Saal, wo er mit Petrosian spielte. Ich gucke auf das große Demonstrationsbrett und sehe, habe schon gejubelt, haue meinem Freund, der mit dabei war, in die Rippen und sage, du, schau, Hübner kann in 4 Zügen matt sitzen, zack, zack, zack. Vierzügig ist matt, alles mit Schach. Ja. Hübner brütet und brütet, macht einen Schnapszug und verliert die Partie. Ja. Also der war dann immer in diesen Situationen, wo er stand, oft ganz kurz vor dem ganz großen Erfolg und war sich dann selber irgendwo im Weg gestanden. Ja. Aber auch Spassky hatte ganz, ganz hohes Zutrauen zu Hübner. Er hat mir in einem Brief auch mal geschrieben, also er ist sicher, dass Hübner den Karpov packt, ja, in diesem Kandidatenmatch. Und er würde, wenn er gegen Karpov kommt, auf jeden Fall den schlagen können. Spassky hatte leidvolle Erfahrungen. Er wurde von Hübner in der Bundesliga auch 2-mal fürchterlich übers Brett geführt. Ja. Also der wusste, wie stark der ist. Ja.
Okay. Ja, also über Hübner könnte man natürlich auch einen eigenen Podcast machen, aber wir haben noch eine andere Persönlichkeit, Vlasti Milhaud. Und ich muss auch sagen, ich habe selten so viel Kommentare und auch positives Feedback bekommen zu einem Blogartikel wie der Bericht von Ihnen von der Beerdigung, den ich veröffentlicht habe. Also ja, nochmal Kompliment dafür. Wie kommt es denn, dass Sie bei seiner Beerdigung sprechen durften? Also es muss ja wirklich eine richtige Freundschaft gewesen sein.
Ja, also die Freundschaft mit Rusty hatte sich an sich ähnlich entwickelt wie mit Boris. Also das kam auch. Den Rusty habe ich erstmals persönlich kennengelernt, auch in der Bundesliga. Die einteilige Bundesliga wurde ja 1980 eingeführt und Vlastimil Hort spielte für Köln an Brett 1 und der Boris Baske eben für Solingen an Brett 1. Und da kam ich natürlich mit meinem Club Mark Heidenfeld auch gegen Köln. Und da habe ich den Vlasti sicherlich auch einmal schwer beeindruckt, weil wir haben mit unserer reinen Amateurtruppe haben wir gegen Köln 4-4 gespielt. Das muss man euch auch erstmal hinbringen. Also wie gesagt, Großmeister gespickt. Und ich selber habe beim Stand von 3-4 gegen Mark Heidenfeld, hatte ich die letzte Partie und habe gegen Dr. Dröger am 6. oder 7. Brett, Dr. Dröger war auch ein internationaler Meister, habe ich da rumgeblitzt. Und Vlasti war da auch Zeuge geworden von dieser Partie. Und wir blitzten, der Schiedsrichter konnte keiner mehr mitschreiben, der schrieb die Züge damals mit. Beim 50. war die Zeitkontrolle. Und dann sagt der Schiedsrichter, ihr seid schon beim 55. Zug, ihr könnt jetzt aufhören. Dann guckt der Dr. Dröger aufs Brett, ich hatte es gar nicht gemerkt, und sagt, mein Jott, ich habe ja einen Klotz weniger. Hat mir die Hand gestreckt und gratuliert. Ich habe es gar nicht gemerkt, dass in der Blitzabwicklung da ein Klotz für mich übrig geblieben war. Das hat Lastig dann verfolgt und seitdem war ich bei ihm, glaube ich, dann auch in gutem Ansehen. Also die Amateure können manchmal auch ganz gut mithalten. Und dann hat sich das eben auch ergeben, diese Freundschaft mit Vlasti, auch mit Tennis. Der war öfters bei mir auch zu Hause, wo der Tennis, er hat mich öfters, ich habe ihn dann auch rechtlich in vielen Dingen beraten, musste ja dann auch gucken, wie er sein Geld anlegt und seine Verträge aushandelt. Und ich glaube, ja, über Einzelheiten will ich mich da nicht auslassen, aber ich habe einen interessanten Fall gehabt, wo er die Bild-Zeitung verklagte, auf Widerruf und auch Schmerzensgeld habe ich für ihn rausgeholt. Also es gab da, das hat er übrigens geschrieben in seinen Schachgeschichten, da hat er das auch erwähnt, diesen Fall, und mich auch namentlich dort genannt. Also ich hatte sehr viel mit ihm zu tun und immer wenn er auf der Durchreise war hier von Eitorf, das liegt ja bei Köln, Richtung irgendwo Zürich gefahren ist oder Basel, da hat er auch Punktspiele gemacht in der Schweiz, da hat er immer bei mir angerufen und gesagt, Uli, wir müssen wieder mal eine Partie spielen. Und dann wusste ich natürlich, dass er wieder rechtlichen Rat braucht, aber ich hatte immer ein Schachbrett und eine Uhr parat und dann wurde erst Schach gespielt und dann sind seine Probleme und dann habe ich ihn, entweder hat er bei mir dann übernachtet oder, und wir haben natürlich dann Tennis gespielt wieder, ja, oder er ist dann halt weitergefahren, ich habe ihm wieder einen Zug gesetzt zur Weiterfahrt, ja, also es war sehr häufig, war das der Rhythmus sozusagen, ja, ich habe ihn natürlich dann auch in Eitorf besucht, dann haben wir uns sehr oft getroffen bei Turnieren, das hatte ich glaube ich auch erwähnt in meiner Trauerrede, ja, dass wir witzigerweise des Öfteren gepaart wurden in Open. Ich bin gegen ihn in San Bernardino mal gekommen in der ersten Runde. Dann bin ich mal in Basel gegen ihn gekommen in der ersten Runde. Also es war witzig, dass wir öfters sogar praktische Partien spielen mussten. Ja.
Ja, das spricht ja auch für den Humor, ne? Dass er nicht sagt, oh Uli, ich habe mal wieder ein Problem, sondern dass er sagt, wir müssen eine Partie spielen und dann.
Genau. Er war natürlich auch absolut humorvoll und er war aber auch ein absolut ehrenhafter Mann und immer auf der Seite der Gerechtigkeit. Also er konnte um den Tod nicht leiden, ungerecht behandelt zu werden und er war auch sehr sparsam natürlich, weil er war natürlich auch die Notzeiten gewohnt in der Tschechoslowakei damals und genauso wie Spassky aus ärmlichen Verhältnissen. Ich meine, da musste man sein Geld schon zusammenhalten, ja. Und Spassky hat diesen Wettkampf eben ehrlich gesagt unter diesen mysteriösen Umständen in diese Bürgerkriegssituation auch nur gemacht, weil er auf das Geld letztlich angewiesen war. Weil man muss mal bedenken, auch aus dem Fischerwettkampf auf dem ersten blieb ja nicht viel Geld übrig. Und man hat sich halt mühevoll in der Bundesliga durchgekämpft und man hat halt ab und zu mal simultan gespielt. Ja, viel mehr war da nicht. Ja. Und deswegen hat es für Spassky einen riesen Anreiz natürlich gehabt, hier ein bisschen Geld verdienen zu können. Ja. Mhm.
Und jetzt haben ja Hort und Spassky, ihre beiden Freunde, natürlich auch Berührungspunkte gehabt. Und zwar ja nicht so glückliche Berührungspunkte. 77. Ich habe den Vlastimil Hort ja auch hier mal im Podcast-Interview gehabt und habe ihn nach seinen unangenehmsten Erinnerungen gefragt. Und da hat er das genannt. 77, WM-Kandidaten-Viertelfinale in Reykjavik, Hort gegen Spassky. 7-7 stand es nach 14 Partien und dann hat Vlastimil Hort in Gewinnstellung verloren und vorher war noch die Geschichte irgendwie, dass Spassky krank geworden ist und können Sie es, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf.
Ja doch, also Hort hat davon profitiert, dass Spassky hätte da reklamieren, also der Hort hätte reklamieren können, weil Spassky krank war und nicht mehr andere, der hatte schon die Ruhetage ausgeschöpft und wenn Hort drauf bestanden hätte, hätte er kampflos vollends gewonnen gehabt, diesen Wettkampf. Ja. Und Hort hat aber gesagt, nee, er soll noch einen Tag Ruhe kriegen und ich will das auf faire Weise gewinnen. Also er muss sich dort sehr fair verhalten haben, der Vlastimil Hort. Ja. Und so ähnlich eigentlich umgekehrt wie Spassky nachher mit Fischer. Ja. Mhm. Auch waren beide Fairplay-Spieler. Ja. Und das muss ich schon sagen, die waren sich da ähnlich vom Charakter, kann man sagen. Die mochten sich auch sehr gerne, also zum Beispiel bei diesem Event, das ich vorhin erwähnt hatte, von der Zürcher Schachgesellschaft 2009, wo die ganzen Weltmeister eingeladen waren, da war auch Vlastimil Hort als Ehrengast zugange und da habe ich auch selber mitbekommen, wie er sich mit Spassky freundschaftlich unterhalten hat. Also sie standen immer in freundschaftlichem Kontakt.
Ja. Okay. Ja, also mein Zettel ist leer. Ich weiß nicht, haben Sie noch aus Ihrem Schatz an Postkarten, an Briefen, irgendwelche, an Erinnerungen, irgendwelche Geschichten, die erzählt werden wollen?
Ja gut, die netteste Geschichte war ja, dass ich zusammen mit dem Boris Spassky 1994 inoffizieller Weltmeister in der Spezialität Schach und Tennis geworden bin.
Genau, darüber müssen wir reden.
Das war ein nettes Ereignis natürlich. Also ich hatte von diesem Turnier erfahren, das hatte schon ein paar Mal stattgefunden, da hatten mich irgendwelche Freunde darauf aufmerksam gemacht, willst du nicht auch mal machen? Ich sag, na ja gut, mit wem soll ich spielen? Soll ich den Boris Becker mitbringen? Der ist mir zu schlecht im Schach. Und dann kam schließlich die Idee, eigentlich könnte ich mal den Boris Spassky fragen. Da habe ich mit dem telefoniert oder ihm geschrieben und gesagt, du, da ist ein Event, hast du Lust? Ja, der war sofort begeistert, da brauche ich das machen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, da müssen wir aber noch ein bisschen was trainieren. Du hast ja noch nie ein richtiges Doppel gespielt. Und habe ich ihn zu mir bestellt, ein, zweimal, haben wir uns getroffen und dann habe ich ihm einen ordentlichen Aufschlag beigebracht und dann haben wir eine klare Strategie entwickelt. Also du gehst auf den Korridor auf die Rückhandseite, auf die Doppelseite Rückhand und du schaufelst einfach mit deiner beidhändigen Rückhand, die wirklich sehr sauber ist, schaufelst du einfach alles hoch zurück und ich gehe im Netz klauen. Ja. Das war dann die Strategie, ja. Und dann sind wir tatsächlich bei dem Turnier angetreten, da waren etwa, ich glaube, 50, 60 Paarungen waren das, also viele, viele Meister auch dabei, aber die Schächer sind in der Regel schwächere Tennisspieler, kann man sagen. Und ich schätze mal, dass ich vermutlich der stärkste Tennisspieler war, der damals antrat. Ich war immerhin dann auch mal Regionalliga- oder Bundesligaspieler noch im Seniorenbereich geworden. Wie gesagt, wir sind angetreten, haben die Strategie am Tennisplatz ganz klar durchgehalten. Da wurden an einem Tag alles abgewickelt. Es gab natürlich keine vollen Sätze, sondern man hat nur 8 Spiele gemacht auf dem Tennisplatz. Sie konnten also 8-0 gewinnen, 4-4, 6-2. Und im Schach konnten sie genauso viele Punkte verdienen. Man konnte im Tennis 32 Punkte verdienen und im Schach auch 32. Da spielte er Brett 1 und ich Brett 2 natürlich. Ist auch eine merkwürdige Situation. Da sitzt der Weltmeister neben dir und guckt, was spielt er wieder für einen Scheiß. Also das war auch ein bisschen schwierig für mich. Ja. Aber damals war ich noch im Blitz relativ stark. Also die Basis war eigentlich das Tennis, da hatten kein Match verloren. Das Schlechteste war 4-4, haben wir einmal gegen auch ein starkes Doppel nur 4-4 gespielt, sonst haben wir 6-2 und 7-1 mal gewonnen. Also viele gewonnen, aber nur 1 Remis. Und im Schach waren wir natürlich mit Spassky eine Bank und komischerweise, und das war vielleicht dann letztlich auch mit ausschlaggebend, war ich auch eine Bank aus Versehen. Ich habe da an Brett 2 auch 7-8 gemacht, ja. Und Spassky hat auch 7-8. Der hat gegen irgendeinen Schweizer Meister, ich weiß nicht, war es der Huss oder irgendein, ich weiß nicht mehr, was war, gegen irgendeinen Schweizer Meister hat er auch ein Ei gelegt. Aber wir waren so stark, dass wir mit ordentlichem Vorsprung haben wir das Turnier gewonnen und einen fetten Pokal abgestaubt. Und Spassky ist glücklich und zufrieden wieder in seinen Flieger nach Paris eingestiegen.
Sehr schön. Aber es blieb dann eine einmalige Geschichte.
Nein, wir sind dann im nächsten Jahr, sind wir nochmal angetreten, wollten wir einen Titel verteidigen. Und da sind wir allerdings knapp unterlegen. Und zwar, ich war noch auch so blöde und habe noch Freunde aktiviert, noch starke Tennisspieler und Schachspieler. Da hat uns der I.M. Hess und F.M. Ellinger zusammen, die waren beide sehr starke Tennisspieler, also die hatten nicht ganz meine Spielstärke, aber waren sehr stark und konnten halt auch stark blitzen. Ja. Und die haben tatsächlich einen halben Punkt, glaube ich, mehr geschafft als wir und wir sind dann nur Zweiter geworden beim zweiten Mal. Das war der, und dann wir wollten dann im nächsten Jahr nochmal antreten, aber dann war er durch Turnierverpflichtungen war er irgendwo verhindert. Ja.
Ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken, weil den Tipp mit Ihnen zu sprechen, den habe ich von meinem Schachfreund Martin Hahn, dem Schachdichter, und der wiederum hat ihn, kann es sein, dass er ihn von dem Ellinger hat?
Ja, ich glaube, das war der Eppinger, das war, glaube ich, der Eppinger oder Ellinger, es kann einer von beiden. Also der Ellinger ist auch ein Schachsammler, der hat auch eine fantastische Schachbibliothek und der wohnt in Tübingen, das ist ein Oberstaatsanwalt. Und der Eppinger, der war bei Daimler beschäftigt, ein sehr begnadeter Schachspieler, der auch in meinem Club Markt Heidenfeld, ich musste immer Spieler abwerben aus Württemberg, weil Markt Heidenfeld kein Material hatte. Und der hat auch mal für Markt Heidenfeld gespielt, ein sehr, sehr starker Spieler auch. Der hat auch mehrere Riesenturniere damals bestritten in der Jugendzeit.
Ellinger und Eppinger, okay. Ja, super, dann... Ich weiß nicht, haben Sie noch irgendwie was auf dem Herzen oder ansonsten wäre ich mit meinen Geschichten durch oder mit meinen Fragen durch.
Ich könnte sicherlich noch sehr viel erzählen, weil es gab natürlich lustige Szenen auch immer mit Vlastimil. Es war immer originell mit ihm natürlich, ja. Und ich habe mich auch sehr gut verstanden.
Ja, mit also Frau Brigitte, ja. Also wir können gerne ja noch die schriftlichen Medien, die wir haben mit den Chess Tigers und so weiter nutzen. Ja. Vom Podcast her ist es so, dass ich normalerweise eine Stunde anstrebe. Jetzt sind wir schon drüber. Deswegen würde ich sagen, machen wir da mal die Klappe runter sozusagen. Und herzlichen Dank auf jeden Fall für diese Insights. Das sind ja wirklich einmalige Einsichten, die man da bekommt. Nicht nur in einen Spieler wie Spassky, sondern auch noch weitere wie Hübner und Hort. Also herzlichen Dank fürs Erzählen.
Ja, sicher. Das war für mich auch sehr, sehr, sehr interessanter Lebensabschnitt. Das hat mein stumpfes juristisches Dasein etwas erhellt, kann man sagen.
Das glaube ich, ja. Ja, sehr schön. In Ordnung. Dann wünsche ich alles Gute. Ich melde mich, wenn es fertig ist und vielen Dank
nochmal. Ich bedanke mich.